Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 21. Februar 2022, gleich dem zweiten Iswan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Jiang Zemin, ein Mann hinter Chinas Aufstieg. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Teheran bereit, Treffen im 3+3-Format der regionalen Top-Diplomaten auszurichten. Teheran: Münchner Konferenz im Namen der Sicherheit, um Kriegstreiber zu fördern. Russland: Sorgen des Westens über iranisches Atomprogramm sind Krokodilstränen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Teheran bereit, Treffen im 3+3-Format der regionalen Top-Diplomaten auszurichten. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte, Teheran sei bereit, ein Außenministertreffen im Rahmen einer 3+3-Gruppe aus den 3 südlichen Kaukasusländern und ihren 3 Nachbarn auszurichten und betonte gleichzeitig die Bedeutung der Stärkung der regionalen Zusammenarbeit. Amir Abdollahian machte die Bemerkungen bei einem Treffen mit dem besuchenden russischen stellvertretenden Außenminister Alexander Grushko am Montag in Teheran. Iran hat wiederholt seine Bereitschaft erklärt, durch verschiedene Formate und Mechanismen zur Lösung des langjährigen Konflikts zwischen den entfremdeten Nachbarn Aserbaidschan und Armenien beizutragen. Das 3+3-Format umfasst 3 Südkaukasusländer, Aserbaidschan, Armenien, Georgien und 3 ihrer Nachbarländer, Russland, Türkei und die Islamische Republik Iran. Der führende iranische Diplomat betonte auch die Bedeutung der Förderung der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit zwischen der Islamischen Republik und der Russischen Föderation, heißt es in der Erklärung. Grushko seinerseits begrüßte die Idee einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den beiden Allwetterverbündeten auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene. Teheran, Münchner Konferenz im Namen der Sicherheit, um Kriegstreiber zu fördern. Iran hat die Organisation der Münchner Sicherheitskonferenz 2023 dafür kritisiert, dass sie nicht allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft die gleiche Chance gegeben haben, ihre Ansichten darzulegen, und sagte, die Veranstaltung habe unter dem Motto der Sicherheit stattgefunden, aber tatsächlich den Krieg gefördert. Der Sprecher des Außenministeriums Nursel Kanani sagte während einer Pressekonferenz am Montag, dass die Konferenz in München in diesem Jahr statt der iranischen Regierung einige anti-iranische Persönlichkeiten beherbergt habe. Er sagte, die Organisatoren der jährlichen Veranstaltung hätten einen schweren Fehler begangen und die Glaubwürdigkeit der Konferenz beschädigt, da sie Unilateralismus in der internationalen Ordnung anstrebten, indem sie die Äußerung unterschiedlicher Ansichten verhinderten, insbesondere jener, die gegen die US-Regierung seien. Die Islamische Republik ist eines der wichtigsten Länder mit einer unbestrittenen Rolle bei der Vertiefung und Konsolidierung der regionalen Sicherheit und sie gehört zu den effektiven Ländern, die zur Stärkung der internationalen Sicherheit beitragen, fügte er hinzu. Die Konferenz wurde im Namen der Sicherheit abgehalten, aber wichtige Länder wie die Islamische Republik Iran und Russland wurden nicht eingeladen. Das bedeutet, dass die Konferenz die Gelegenheit, die genutzt werden könnte, um unterschiedliche multilaterale Ansichten über die internationale Ordnung und Sicherheit zu äußern, den Parteien und Strömungen gegeben hat, die den Unilateralismus in der internationalen Arena festigen wollten. Kanani wies darauf hin, dass Iran durch den Kampf gegen terroristische Gruppen wie IS viel zur Sicherheit in der Region und in Europa beigetragen habe. Wir glauben, dass die Konferenz dieses Jahr im Namen der Sicherheit, aber um des Krieges und der Kriegstreiber willen organisiert wurde, sagte er. Russland, Sorgen des Westens über iranisches Atomprogramm sind Krokodilstränen. Ein hochrangiger russischer Diplomat erklärte, die Bedenken, die westliche Länder in ihren Medien wiederholt über das iranische Nuklearprogramm äußern, seien nicht mehr als Krokodilstränen, da das Problem auf diplomatischem Weg gelöst werden könne. Der ständige Vertreter Russlands bei internationalen Organisationen in Wien, Michail Ulyanov, sagte, westliche Medien hätten beschlossen, die Situation rund um die Nuklearaktivitäten Irans aufzuheizen. Die Äußerungen kamen als Reaktion auf einen Bericht von Bloomberg, der am Sonntag behauptete, Iran habe Uran auf eine Reinheit von 84% angereichert. Unter Berufung auf zwei ungenannte diplomatische Quellen behauptete der Bericht, die IAEA-Inspektoren hätten hoch angereicherte Uranpartikel in Rohren gefunden, die Zentrifugen verbinden. Leider sind solche Dinge wie Lecks sensibler Informationen in den Medien keine Seltenheit. Dies geschieht größtenteils aus offensichtlichen politischen Gründen, um die Situation um Iran und sein Atomprogramm zu verkomplizieren. Nun haben Bloomberg-Quellen beschlossen, die Situation am Vorabend der bevorstehenden Sitzung des IAEA-Gouverneursrates, die vom 6. bis 10. März in Wien stattfinden wird, aufzuheizen. Oder vielleicht bestand die Aufgabe auch darin, die Pläne des Generaldirektors der IAEA, Teheran zu besuchen, zu stören. Rafael Grossi hat wiederholt die Bedeutung einer solchen Reise betont, sagte er der Nachrichtenagentur Sputnik. Der russische Gesandte unterstrich auch die Notwendigkeit einer schnellen Wiederherstellung des von den USA aufgegebenen Atomabkommens mit Iran von 2015, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist. Bloombergs Quellen, fügte er hinzu, demonstrieren die heuchlerische Position der westlichen Teilnehmer an den Wiener Gesprächen, die darauf abzielen, den JCPOA wiederzubeleben. Es ist überraschend, dass westliche Kollegen trotzdem unermüdlich und öffentlich Bedenken über die Ausweitung des iranischen Atomprogramms äußern. Das Problem kann friedlich, diplomatisch, ohne unnötiges Drama, Drohungen und Erpressung gelöst werden. Die Bedenken, die sie dem Publikum entgegenschleudern, ähneln also tatsächlich Krokodilstränen. UN-Sicherheitsrat gibt Anti-Israel-Erklärung ab, sagt, Siedlungen behindern den Frieden. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat israelische Pläne zur Ausweitung illegaler Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten verurteilt und davor gewarnt, dass solche Maßnahmen den Frieden und die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung verhindern würden. Der 15-köpfige Rat gab am Montag eine formelle Erklärung ab und drückte seine Betroffenheit über die Pläne des Hardliner-Kabinetts des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu aus, Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten zu legalisieren. Der Sicherheitsrat bekräftigt, dass die fortgesetzten israelischen Siedlungsaktivitäten die Durchführbarkeit der Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 ernsthaft gefährden, sagte Vanessa Frazier, die ständige Vertreterin Maltas bei den Vereinten Nationen. Nach der Ratserklärung war auch der US-Vertreter bei der Weltorganisation gezwungen, sich den israelischen Siedlungsplänen und der Ankündigung des Besatzungsregimes vom 12. Februar zu widersetzen. Die Erklärung des UN-Sicherheitsrates wird von allen 15 Mitgliedern unterstützt, hat aber nicht die bindende Kraft einer letzte Woche erwogenen Resolution, die das israelische Regime aufforderte, seine Siedlungserweiterungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten sofort und vollständig einzustellen. Der Entwurf verurteilte alle israelischen Siedlungsaktivitäten und alle anderen einseitigen Maßnahmen, die darauf abzielen, die demografische Zusammensetzung, den Charakter und den Status der seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ost-Al-Quds, zu verändern. Dazu gehören unter anderem der Bau und die Erweiterung von Siedlungen, Transfer israelischer Siedler, Beschlagnahme von Land, Zerstörung von Häusern und Vertreibung palästinensischer Zivilisten. Die Resolution bekräftigte auch, dass die Errichtung von Siedlungen durch Israel in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Al-Quds, keine Rechtsgültigkeit hat und eine flagrante Verletzung des Völkerrechts darstellt. Oppositionsführer: Bahrainische Herrscher erhalten von USA Vollmacht für blutiges Vorgehen. Dem bahrainischen Regime wurde von den Vereinigten Staaten ein Freibrief erteilt, rücksichtslose Repressionsmaßnahmen gegen abweichende Stimmen anzuwenden, sagt ein prominenter bahrainischer Oppositionsführer. Rashid al-Rashid sagte, das grüne Licht, das Washington dem Al-Khalifa-Regime gegeben habe, um exzessive Unterdrückung durchzuführen, sowie die Apathie der internationalen Gemeinschaft hätten das Regime ermutigt, die Menschenrechte eklatant und brutal zu verletzen. Dies hat einen hohen Tribut von der bahrainischen Nation gefordert und Tausende von Menschen sind jetzt inhaftiert, werden verfolgt und ins Exil gezwungen, sagte er. Eine US-geführte Front wird niemals die Errichtung einer Demokratie oder einen politischen Wandel in Bahrain zulassen, da eine solche Entwicklung dazu führt, dass Washington die Kontrolle und Dominanz über das Land verliert, zitierte ihn Tasnim am Montag. Antimonarchie-Demonstrationen begannen am 14. Februar 2011 und finden seit Beginn des Volksaufstands regelmäßig statt. Demonstranten fordern, dass das Al-Khalifa-Regime die Macht aufgibt und ein demokratisches Gerichtssystem errichtet wird, das alle Bahrainer repräsentiert. Das rücksichtslose Regime von Manama hat jedoch auf Forderungen nach sozialer Gleichheit mit eiserner Faust reagiert und ist gegen abweichende Stimmen vorgegangen. Die Menschen in Bahrain hätten es bislang geschafft, die herrschende Al-Khalifa-Dynastie zu stürzen, wenn sie nur gegen ein einziges Regime kämpfen müssten. Die von Saudi-Arabien angeführte Intervention in Bahrain zur Unterstützung des Regimes bei der Unterdrückung des demokratiefreundlichen Aufstands im Land und die von US-Beamten erteilte Carte Blanche haben seinen Sieg behindert, kommentierte der bahrainische Oppositionsführer. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar. Bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Saide Jaafar Zode mit dem Titel Sarzamine Bikaran. Das heißt Grenzenloses Land.
تخت جاودانگم ای ارگ بیکران بم همچو حکمتان شهریار همچو بی ستون استوار خاک عاشقان بیقرار ای دیار مهر و اختیار همچو حکمتان شهریار همچو بی ستون استوار خاک عاشقان بیقرار ای دیار مهر و اختیار
ایران ای سرای من خاک من جاویدان بهشت من عشقت کیمیای من
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und Attraktionen. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen angenehmen Tag hatten und mit uns bis zum Ende der Sendung dabei sind. In der heutigen Folge machen wir eine Reise nach Abyane, eine Ortschaft, die in der Liste des iranischen Nationalerbes registriert worden ist. Das Dorf Abyane ist wegen seiner kulturellen Besonderheiten, bewahrten Traditionen und Bräuche sowie alter Architektur bei den in- und ausländischen Touristen sehr beliebt. Abyane liegt an einem sehr steilen Berghang etwa 2500 über dem Meeresspiegel und 40 Kilometer entfernt von der Stadt Natanz in der Provinz Isfahan. Es befindet sich im Nordwesten des Karkasberges in den Zagros-Gebirgen. Der Fluss Barsrud, der durch die Täler des Karkas fließt, gilt als die Hauptwasserquelle der Dorfbewohner und bewässert auch für deren Gärten und Felder. Diese Gemeinde mit ihren wunderbaren Naturschönheiten besitzt wertvolle historische Schätze, die bestätigen, wie kulturreich das Land in Iran ist. Das Haupteinkommen der Bewohner stützt sich auf die Landwirtschaft, Gärtnerei und Viehzucht. Die meisten Ernteprodukte in dieser Gegend sind Äpfel und Pflaumen, die auch exportiert werden. Auch Walnüsse, Mandeln, Aprikosen, Birnen und Weizen zählen zu den landwirtschaftlichen Produkten Abiones. In diesem historischen Dorf ist auch die Bewässerungsmethode immer noch nach der alten Art. Die Frauen der Ortschaft beschäftigen sich neben ihrer Mithilfe in der Landwirtschaft und Viehzucht mit verschiedenen traditionellen Handarbeiten wie Teppichknüpfen, der Herstellung von Stoffsandalen und Silberaccessoires. Als bekanntestes Souvenir gelten die Handarbeiten aus wilden Rauten. Die Bewohner von Abyanes waren wegen der gebirgigen Lage und ihrer weiten Entfernung von bevölkerungsreichen Städten und jeglicher Verbindungswege jahrhundertelang von der Welt abgeschnitten. Daher sind sie noch bis heute viele traditionelle Bräuche aus den alten Zeiten, wie zum Beispiel die Sprache und lokale Trachten, erhalten geblieben. Manche Forscher sind der Ansicht, dass die Sprache der Einheimischen avestische Wurzeln hat und eine Mischung aus dem pahlevischen, aschkanischen und achämenidischen Wortschatz ist. Die Menschen dort sprechen auf Altpersisch und Pahlavi aschkanisch. Die Bekleidung der Bewohner ähnelt der Bachdiali-Trachten, die man der Zeit der Sassaniden zuordnet. Die Männer ziehen ein normales Hemd mit einer schwarzen langen und sehr weit geschnittenen Hose an. Zur typisch weiblichen Kleidung gehören ein weiß geblümtes und schön gemustertes Kopftuch und ein Kleid mit Blumenmuster, das sehr weit geschnitten ist. Als ein besonderer Brauch der Bewohner von Abyanes ist die Trauerzeremonie im Monat Muharram zu nennen, die den Trauerfeiern anderer Städte sehr ähnlich ist. Am 9. und 10. Tag dieses Monats, also an Tawsur und Ashura, trauert das Dorf um Imam Hussein a.s., den Enkelsohn von Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, der in einem Kampf gegen die Tyrannen seiner Zeit getötet und zum Märtyrer wurde. Viele Leute nehmen aus anderen Städten an dieser Zeremonie teil. Der wichtigste Brauch in den ersten 10 Tagen von Muharram ist das Herumtragen von sogenannten Palmen. Die Palme besteht dabei aus einer kleinen Kammer, gebaut aus hölzernen, durchbrochenen Wänden. Sie wird mit verschiedenen Arten von Schals und Kaschmir geschmückt und an Trauertagen, besonders an Ashura, nach einem bestimmten Ritual auf den Schultern getragen und mit den Dorfbewohnern durch das Dorf gezogen. Dort werden 2 Palmen vom unteren und oberen Viertel der Ortschaft mitgenommen. Jede Palme muss nach speziellen Riten vorbemerkt wegen durchkehren. Am Ashura-Tag treffen sich dann die 2 Palmen an einem Ort und stehen sich ehrwürdig gegenüber. Diese Aktion wird von den Bewohnern als Begrüßung der Palmen bezeichnet. Nach der Trauerzeremonie werden Gerichte vorbereitet und alle Gäste und Trauernde sind zu diesem Mahl eingeladen.
Liebe Hörerfreunde, die alte und einheimische Architektur von Abyanes ist sehr faszinierend, macht aus dieser Ortschaft eines der schönsten Dörfer der Welt. Zu den historischen Bauten gehören der Feuertempel der Sassaniden-Ära, der Tempel Anahita sowie Burgen, Moscheen und die alten Häuser der Safawiden-Zeit. Auch Kloster und die Wasserzisternen sind zu nennen. Die eingravierten Daten auf antiken Türen und die Form der Bauten und einige andere Gründe sind ein Beweis für die langjährige Geschichte dieser Gemeinde. Aufgrund historischen Forschungen trifft man in Abyane auf drei Gruppen von Bauten, nämlich Häuser aus der Zeit der Seldschuken, der Safawiden und Kadscharen. Die Häuser in Abyane, die aus rotem Lehm errichtet wurden und die maximal 4 Stockwerke haben, sind äußerst sehenswert. Die rote Erde wird von einer Mine außerhalb des Dorfes angeschafft und man ist der Meinung, je mehr es regnet, desto stabiler wird die Erde. Da Abyane an einem sehr steilen Berghang liegt, ist die Decke jedes Wohnhauses zugleich auch der Hof des darüber gelegenen Gebäudes und diese Architektur macht aus dem Dorf eine treppenförmige Ortschaft. Bei der Raumverteilung wurde das Klima der Gegend berücksichtigt, um die Energie im Winter und Sommer nicht zu verschwenden. Als architektonische Methoden von Abyane kann man auf die Außenwände hinweisen, die aus dickem Lehm gebaut wurden, oder die Decken und Wände, die mit Lehm und Stroh bedeckt sind. Auch die Verwendung von Holz und die mehrfunktionelle Aufteilung der Innenräume für Winter- und Sommermonate sind besondere Eigenschaften dieser Ortschaft. Alle Türen und Fenster sind aus Holz und in Naturfarbe gehalten. Bei den alten Bauten sind sehr feine, schöne Handarbeit auf den Fenstern und Schnitzereien an den Türen zu sehen. Die Balkons, woraus man die schöne Aussicht zu den Bergen genießen kann, haben ein hölzernes Gitter und sogar für einen einzigartigen Anblick bei den Häusern. Die Jame-Moschee ist einer der wichtigsten Bauten von Abyane. Sie wurde mehrmals in unterschiedlichen Perioden renoviert. Der große Mihrab dieser Moschee ist aus braunem Walnussholz gebaut und mit Einlegearbeiten verschönert worden. Dort befinden sich auch viele gewölbte Koraninschriften. Der Mihrab wurde im Jahr 1084 errichtet. Es gibt in Abyane auch weitere Moscheen, wie die Moschee Porzele aus der Zeit der Ilkanen und Hojatgar Moschee aus der Safaviden-Ära. Die Gewölbe dieser Moscheen sind alle mit schönen Gemälden versehen und mit geometrischen Formen und feinen interessanten Holzarbeiten verziert. Der Feuertempel Harpok ist auch ein Bau aus der Zeit der Sassaniden, der im Zentrum von Abyane liegt. In der Tat ist diese Ortschaft mit ihren einzigartigen historischen Bauten, den liebevollen, sonnengebräunten Bewohnern, mit ihren schönen Trachten und Schmucken und roten Häusern wie ein bewundernswertes Völkermuseum. Ein Museum, das immer noch weiterlebt.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Homayoun Shajarian mit dem Titel با ستاره ها. Auf Deutsch mit den Sternen.
Thank you. افتاده ما پیاده این سوار آن
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Jiang Zemin, ein Mann hinter Chinas Aufstieg. Weiterhin guten Empfang.
Shanghai, der letzte Novembertag. Der frühere chinesische Präsident Jiang Zemin starb im Alter von 96 Jahren an Leukämie und Organversagen. Die regierende kommunistische Partei veröffentlichte einen gemeinsamen Brief an das chinesische Volk, in dem er ihn als einen herausragenden Führer von hohem Ansehen, einen großen Staatsmann, Militärstrategen und Diplomaten und einen lang erprobten kommunistischen Kämpfer lobte. Jiang Zemin wurde nach den blutigen Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 Chinas Führer. Reue? Nein, ich bereue es nicht. Ich glaube nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Aber wenn die Frage lautet, würde ich es noch einmal tun? Das weiß ich nicht, weil es um Menschen ging, die ihr Leben verloren haben. Und daher ist es eine sehr schwierige Frage für mich. Das Ereignis führte zu einer internationalen Ächtung Chinas und löste an der Spitze der kommunistischen Partei einen Machtkampf zwischen Hardlinern und Reformern aus. Jiang wurde damals als Kompromissführer ausgewählt, um die beiden gegnerischen Seiten zu vereinen. Die westlichen Mainstream-Medien äußerten keine großen Hoffnungen in Bezug auf Jiangs Amtsübernahme, da sie davon ausgingen, dass er nur eine Übergangsfigur sein würde. Aber er hat ihnen das Gegenteil bewiesen. Wir trauern zutiefst um Genosse Jiang Zemin. Er führte die Menschen des ganzen Landes durch viele Schwierigkeiten und Herausforderungen. Er initiierte auch die große westliche Entwicklung in unseren westlichen Provinzen und verbesserte die Lebensgrundlage der Menschen. Wir bewahren sein Andenken in Gedächtnis. Als Jiang das Ruder übernahm, befand sich das Land sowohl wirtschaftlich als auch politisch in einem schlechten Zustand. Ausländische Investitionen waren versiegt, als westliche Hauptstädte nach den Protesten auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 Sanktionen gegen China verhängten. In den folgenden Jahren führte Jiang einige höchst symbolische Augenblicke, darunter die reibungslose Übernahme Hongkongs im Jahr 1997, als die Stadt von der britischen Kolonialherrschaft an die chinesische Souveränität zurückkehrte. Ich spreche mein tiefes Beileid zum Tod des Genossen Jiang Zemin aus. Er leistete große Beiträge zur reibungslosen Rückkehr Hongkongs und zur Umsetzung von Ein Land, zwei Systeme. Er ermutigte Hongkong, die Vorteile der Strategie Ein Land, zwei Systeme voll auszuschöpfen und kombinierte die Stärken des Mutterlandes mit denen Hongkongs. Jiang strebte auch eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan im Rahmen der Ein-Land-Zwei-Systeme-Politik an, während er eine unabhängige und friedliche Außenpolitik verfolgte. Wen Jiabao, chinesischer Ministerpräsident 2003 bis 2013. Wir werden mit größter Aufrichtigkeit alles tun, um eine friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes zu erreichen. Wir stellen uns entschieden gegen jede Form von separatistischen Aktivitäten, die auf die Unabhängigkeit Taiwans abzielen, und werden niemals zulassen, dass irgendjemand Taiwan mit irgendwelchen Mitteln von China trennt. Wir sind überzeugt, dass wir mit den unermüdlichen Bemühungen aller Söhne und Töchter der chinesischen Nation, einschließlich unserer taiwanischen Landsleute, unser gemeinsames Streben, nämlich die vollständige Wiedervereinigung des Mutterlandes, so schnell wie möglich verwirklichen werden. Er versuchte, Chinas Militär zu modernisieren, um die nationale Sicherheit zu stärken. Unterdessen vertiefte Jiang Chinas Integration in die Weltwirtschaft, indem er 2001 der Welthandelsorganisation beitrat, was das Land auf den richtigen Weg brachte, um wirtschaftlich zu wachsen. Der chinesische Führer leitete die Beziehungen seines Landes zu den Vereinigten Staaten durch eine Reihe von Krisen, darunter Amerikas Bombenanschlag auf die chinesische Botschaft in der serbischen Hauptstadt Belgrad im Jahr 1999, während der Kämpfe um den Kosovo und eine tödliche Kollision zwischen einem chinesischen und einem amerikanischen Kampfflugzeug, bei dem ein chinesischer Pilot im Jahr 2001 in Südchina getötet wurde. Der Bombenanschlag in Belgrad tötete 3 chinesische Staatsangehörige und löste eine Welle von Anti-US-Protesten in China aus. Tage nach dem Bombenanschlag und trotz des starken Drucks der nationalistischen öffentlichen Meinung in China forderte Jiang seine chinesischen Führungskollegen auf, sich auf die wirtschaftliche Entwicklung zu konzentrieren und auf Reisig zu schlafen und die Galle zu kosten. Ein chinesischer Ausdruck, der bedeutet, Beleidigung zu ertragen und sich auf das langfristige Ziel zu konzentrieren. Einen ähnlich pragmatischen Weg schlug er in der Innenpolitik ein, als er den Privatunternehmern des Landes erstmals formell den Beitritt zur Partei erlaubte. Jahre nach seiner Amtszeit gelang es Jiang, seine als dreifaches Vertreten bekannte politische Theorie durchzusetzen, die nun in der Verfassung der Partei und des Staates verankert ist. Das dreifache Vertreten richtet sich an die Partei, die Erfordernisse der Entwicklung fortschrittlicher Produktivkräfte Chinas, die Richtung des Vorwärtsschreitens fortschrittlicher Kultur Chinas und die grundlegenden Interessen der überwältigenden Mehrheit des chinesischen Volkes zu vertreten. Hu Jintao, chinesischer Präsident, 2003 bis 2013. Der 18. Nationalkongress der KPCH ist von großer Bedeutung, da er in der entscheidenden Phase der Vollendung des Aufbaus einer wohlhabenden Gesellschaft in jeder Hinsicht abgehalten wird. Das Thema des Kongresses ist, das große Banner des Sozialismus chinesischer Prägung hochzuhalten, den Leitlinien der Deng Xiaoping-Theorie, dem wichtigen Gedankengut des dreifachen Vertretens und dem wissenschaftlichen Ausblick auf Entwicklung zu folgen, den Geist zu befreien, die Reformpolitik umzusetzen und sich zu öffnen, unsere Kräfte zu bündeln, alle Schwierigkeiten zu überwinden, fest auf dem Weg des Sozialismus chinesischer Prägung zu schreiten und danach zu streben, den Aufbau einer wohlhabenden Gesellschaft in jeder Hinsicht zu vollenden. Zhu Shigun, Professor für Politik, Wissenschaft und internationale Beziehungen an der Bucknell-Universität in Pennsylvania, sagt dazu: Das dreifache Vertreten war bedeutend, da es Unternehmern oder Kapitalisten die Tür öffnete, den KPCH beizutreten, was die KPCH grundlegend von einer Partei für die Arbeiterklasse zu einer Partei für Menschen aus allen Gesellschaftsschichten verwandelte. Die vielleicht bemerkenswerteste Leistung von Jiang im Amt war die Art und Weise, wie er sein Amt niederlegte. Er zog sich friedlich zurück im Rahmen der ersten geordneten Übergabe der politischen Macht in China seit Mao Zedongs kommunistischer Revolution von 1949. Jiang gab 2004 seinen letzten hochrangigen Posten, den Vorsitz der Zentralen Militärkommission der Partei, auf. Seitdem, selten in der Öffentlichkeit zu sehen, trat Jiang 2008 bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Peking auf, einem Ereignis, bei dessen Sicherung er eine Schlüsselrolle für China gespielt hatte. Jiang blieb einflussreich in der chinesischen Politik und tauchte 2012 wieder auf, als erneut die Frage der Führungsnachfolge debattiert wurde. Dank Jiangs Pragmatismus wurde die Kommunistische Partei als Chinas einzige politische Kraft etabliert. Offen für die aufstrebende Privatwirtschaft und doch geschützt vor allen direkten Angriffen auf sein Machtmonopol. Jiang betrachtete die Demokratie als einen westlichen Import, der für China ungeeignet sei. Für ihn war die Einparteienherrschaft weniger eine Frage der marxistischen Ideologie als vielmehr der Garant für Chinas zukünftigen Wohlstand. Sein charakteristischer Slogan war: Stabilität geht über alles. Obwohl namentlich immer noch sozialistisch, ähnelte die Partei unter Jiang zumindest in ihren Zielen den herrschenden Parteien der kapitalistischen asiatischen Nationen in den 1960er Jahren und 1970er Jahren. Genosse Jiang spielte eine bedeutende Führungsrolle beim Aufbau und der Entwicklung der Sonderwirtschaftszone Shenzhen, indem er ein neues Kapitel der Reform, Öffnung und sozialistischen Modernisierung in unserem Land aufschlug. Um das Vermächtnis unserer Vorgänger weiterzuführen und einen neuen Weg einzuschlagen, müssen wir unsere Bemühungen auf alle Aufgaben konzentrieren, die auf dem 20. Nationalkongress der KPCH festgelegt wurden, und unsere Kräfte bündeln, um ein modernes sozialistisches Land auf umfassende Weise aufzubauen und die große Verjüngung der chinesischen Nation voranzutreiben. Jiang Zemin wird in Erinnerung bleiben, weil er über ein Jahrzehnt halsbrecherischen Wirtschaftswachstums und steigenden Wohlstands in China präsidierte, während es die Zäune zum Westen reparierte und zu einer globalen Supermacht wurde.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.